SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Stefan Eich. Guten Tag. Warum jemand den Friedensnobelpreis bekommt, das hat der Stifter und Dynamiterfinder Alfred Nobel in seinem Testament festgelegt. Am 27. November 1895 schon. Deswegen klingt das für uns heute etwas sperrig. Der Preis sei für denjenigen, der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt und damit im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht hat. Zitat Ende. Etwas klarer formuliert, der sich dafür eingesetzt hat, dass sich die Menschheit zumindest etwas weniger gegenseitig den Schädel einschlägt. Heute Punkt 11 gab Nobelpreis-Kommissionschef Jürgen Watne Friednes bekannt.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo.
Die Bewegung von Überlebenden der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki bemüht sich um eine atomwaffenfreie Welt. Die Medaille und zumindest ein Überweisungsbeleg für die knappe Million Euro Preisgeld bekommt Nihon Hidankyo wie üblich am 10. Dezember, genau 128 Jahre nach dem Tod von Alfred Nobel. Die Ampelkoalition, die lebt noch. Das wissen wir, weil da regelmäßig sehr laute Geräusche nach außen dringen. Der neue SPD-Generalsekretär Matthias Miersch ist besorgt um die Rentenreform. Die FDP fordert Änderungen. Miersch sagte im ARD-Morgenmagazin, die Reform sei solide finanziert. Er erwarte, dass die Koalition sie jetzt auch beschließe.
Die Rentenfrage ist eine ganz entscheidende. Und das haben wir in der Koalition vereinbart. Das ist ein Vertrag, den wir geschlossen haben. Und insofern ist die Rentenfrage und auch die Haushaltsfrage eine ganz entscheidende Frage für diese Koalition.
Falls die Ampelkoalition wirklich zerbricht und es vorzeitig eine Bundestagswahl gibt, müssen sich alle Parteien überlegen, mit wem sie dann danach regieren könnten. Aus Bayern heißt es da nicht, Ausrufezeichen, mit zwei Ausrufezeichen, den Grünen. Mindestens drei Ausrufezeichen. Das ist das Mantra von CSU-Chef Markus Söder. Kein Schwarz-Grün nach der nächsten Wahl. Mit dieser Kursvorgabe stellt sich Söder offen gegen CDU-Chef Friedrich Merz. Diesen Kollisionskurs will sich der Franke nun bestätigen lassen auf dem CSU-Parteitag in Augsburg. Warum er das macht, das hat die Politikwissenschaftlerin und CSU-Expertin Professor Ursula Münch heute früh hier in SWR aktuell so erklärt.
Die Sorge von Söder ist, dass jede Andeutung oder Interpretationsmöglichkeit, dass er womöglich doch bereit sei, mit den Grünen zu koalieren, Stimmen im sogenannten bürgerlichen Lager bei den CSU-Wählern kosten könnte, die dann womöglich zu den Freien Wählern gehen oder sogar zur AfD. Aus Söders Sicht ist ganz eindeutig, im Augenblick nutzt ihm und nutzt seiner CSU vor allem diese scharfe Abgrenzen. Aber unter Umständen will er damit im Grunde auch so ein Verhandlungsmasse auch gegenüber der eigenen Schwesterpartei haben, nach dem Motto, wenn wir uns abbringen lassen, dann doch in Gottes Namen mit diesen Grünen zu koalieren, dann müsst ihr, sprich die CDU, dafür einen Preis bezahlen.
Überzeugt hat Söder auf jeden Fall seine Parteifreundin und ehemalige Bundesdigitalbeauftragte Dorothee Bär alias Digibär. Die Vizevorsitzende der Unionsfraktion kritisierte im Deutschlandfunk auch ihren Parteifreund und Europafraktionschef Manfred Weber, denn der warnt wie Merz davor, eine Koalition mit den Grünen auszuschließen.
Also ich verstehe immer überhaupt nicht, warum wir vor einer Wahl jetzt die riesengroßen Koalitionsverhandlungen führen müssen. Wir können auf jeden Fall sagen, dass wir keine Koalition mit den Grünen eingehen wollen. Definitiv. Und da nützt auch nichts, jetzt irgendjemanden eine einzelne Stimme zu zitieren. Das ist eine Einzelmeinung in der CSU. Wir sind da als kompletter Parteivorstand ganz anderer Meinung. Und im Übrigen finde ich so Interviews am Tag nach dem Parteivorstand, der am Montag stattgefunden hat, wo man sich zu solchen Themen überhaupt nicht geäußert hat, auch alles andere als hilfreich. Und es kommt auch in der Partei, weder an der Basis noch in den Vorständen in irgendeiner Weise gut an.
In einer Zeit, da Russland intensivst Internetkabel, Ölpipelines und andere Infrastruktur auch im Meer ausspioniert, kann es nicht schaden, was das Innenministerium plant. Die Antiterroreinheit GSG 9 soll auch einen Stützpunkt in Meeresnähe bekommen. Der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg.
In Neustadt soll künftig die maritime Einsatzeinheit der GSG 9 stationiert werden. Das Bundesinnenministerium will mit einer dauerhaften Präsenz der GSG 9 an der Küste der wachsenden Bedrohungslage zur See besser Rechnung tragen. Im September 2022 waren die Nord Stream Gaspipelines mutmaßlich durch ein Sabotagekommando gesprengt worden. Der schwerste Anschlag auf die kritische Infrastruktur in der Geschichte der Bundesrepublik. Darüber hinaus soll die GSG 9 mit dem zusätzlichen Standort auch in die Lage versetzt werden, bei Einsatzlagen im Norden, beispielsweise bei Terroranschlägen, schneller vor Ort zu sein.
Wegen einer Bombenentschärfung findet heute in Köln die größte Räumungsaktion seit Ende des Zweiten Weltkriegs statt. Aus dem stammt die Bombe, die am Nachmittag entschärft werden soll. 3 Krankenhäuser müssen deswegen geräumt werden und 6.400 Menschen ihre Wohnungen verlassen. An der Aktion sind insgesamt 1.300 Helfer beteiligt, darunter viele Freiwillige. Die 10-Zentner-Bombe war auf einem Gelände gefunden worden, auf dem ein neuer Gesundheitscampus entstehen soll.
Fokus Südwest.
Man kann selbst uralten Knochen nicht trauen. Jetzt zumindest einem von denen, die solche alten Knochen gefunden und sie untersucht haben. Ein leitender Archäologe des Landes Rheinland-Pfalz soll nämlich getrickst haben bei seiner Doktorarbeit über 21 Schädel, die in der Nähe von Koblenz gefunden wurden. Der beschuldigte Wissenschaftler soll die Fundstücke als älter ausgegeben haben, als sie in Wirklichkeit sind. Innenstaatssekretärin Simone Schneider von der SPD hat dem SWR gesagt:
Es ist halt was Besonderes, weil wir wissen wollen, wo kommen wir her. Und jeder Fund, der mit Knochen oder mit Schädeln zu tun hat, bedarf auch einer besonderen Behandlung. Und deswegen ist das natürlich schon etwas, was Aufsehen erregt.
Dass der mutmaßliche Betrug erst nach vielen Jahren aufgefallen ist, liegt auch daran, dass Wissenschaft sehr viel mit Vertrauen zu tun hat.
Wenn Sie nicht die Zweifel haben, dass dort etwas vielleicht falsch dargestellt worden ist oder manipuliert worden ist, dann fällt es nicht auf. Aber es zeigt ja auch, dass sich Wissenschaft weiterentwickelt. Sie stellt neue Fragen. Es gibt auch neue Möglichkeiten der Datierung. Und insofern ist es schon auch im wissenschaftlichen Bereich nichts Ungewöhnliches, dass man nach einer Zeit sich auch nochmal alte Ergebnisse anguckt und damit auch weiterarbeitet. Nur wir selber hatten eben keine Anhaltspunkte, dass dort etwas nicht wissenschaftlich sauber gelaufen ist.
Die rheinland-pfälzische Innenstaatssekretärin Simone Schneider. Saarländer müssen damit klarkommen, dass ihre Heimat immer wieder als Maßstab für die Größe von Katastrophengebieten herhalten muss. In Ulm gibt es zum Glück eine eigene lokale Vergleichsgröße. Das Ulmer Münster ist nämlich, solange an der Sagrada Familia in Barcelona noch gebaut wird, die höchste Kirche der Welt. Und wenn ab heute in der Stadt ein Speicherturm für Fernwärme gebaut wird, der halb so hoch wie der Turm des Münsters werden soll, dann ist klar, das ist ein Riesending. SWR-Reporter Justus Madaus.
84 Meter Höhe und 35 Meter Durchmesser. Der neue Wärmespeicher in der Ulmer Weststadt wird auch aus der Ferne in der Silhouette der Stadt zu sehen sein. Ein Warmwasserturm mit diesem Ausmaß sei nötig, um die ganze Stadt mit Fernwärme zu versorgen, so die Fernwärme Ulm GmbH. Der Turm soll Wärmeenergie zwischenspeichern, die in umliegenden Biomasse-Heizkraftwerken erzeugt wird. So will die Stadt unabhängiger von Gaskraftwerken werden, Schwankungen im Stromnetz ausgleichen und Kohlendioxid einsparen.
Und sonst so?
Betrüger mögen Elon Musk. Das wurde vorhin vor einer Werbepräsentation der Musk-Autofirma Tesla deutlich. Betrüger haben per KI-Deepfake einen falschen Tesla-Video-Livestream gestartet. Darin fordert ein KI-generierter Elon Musk die Zuschauer auf, Bitcoins zu überweisen per QR-Code. Später, beim echten Livestream, hat Musk dann sein fahrerlos und automatisch fahrendes Roboter-Taxi namens Cybercab präsentiert. SWR-Korrespondent Nils Dams erklärt, warum Tesla da hinterherhinkt und warum vielleicht auch wieder nicht.
Es gibt schon längst echte autonom fahrende Taxis von der Google-Tochter Waymo. Ich bin schon oft mit den Dingern gefahren, das funktioniert echt gut. Der Unterschied, die Waymo-Autos haben super teure Radartechnik auf dem Dach und Musk sagt, seine Robotaxis brauchen das nicht, das sei viel zu teuer. In seinen Cybercabs soll das mit Kameras funktionieren, die ein Computer mit KI auswertet. Das Event war in den Warner Brothers Studios. Da hat sich Musk erstmal mit dem Auto auf der Beifahrerseite durch die Filmkulissen fahren lassen. Das ist ein Sportwagen, Silber, hat 2 Flügeltüren, sieht aus wie ein Model Tesla 3 und das Cybercab soll weder Lenkrad noch Pedale haben, sagt Musk.
There's no steering wheel or pedals.
Das soll unter $30.000 kosten, das wäre relativ günstig, nur wann das genau produziert wird, das wusste Elon Musk noch nicht so richtig. Er meinte,
in 2026.
2026, auf jeden Fall vor 27.
Before 2027, let me put it that way.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.